Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Ich möchte an dieser Stelle herzlich einladen. Wenn du deine Geschichte erzählen möchtest oder wenn du jemanden kennst, der seine oder ihre Geschichte erzählen sollte, dann schreib mir gern unter hello@sarahwalter.com. Ich freue mich sehr und nun viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute als meinen Gesprächspartner den Markus begrüßen. Markus, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und bin schon wirklich ganz neugierig.
Hallo, ja, freue mich auch.
Dann starten wir mit der altbewährten ersten Frage. Wer bist du?
Name wurde ja schon genannt. Ich bin Markus, komme aus Stuttgart ursprünglich und ich denke sehr, eng verbunden bin ich doch mit Musik, auch wenn natürlich jetzt Beruf nicht immer das ist, was einen ausschließlich auszeichnet, aber Musik ist doch Leidenschaft für mich schon immer gewesen, auch als Kind und habe dann die Musik immer auch zu meinem Beruf gemacht, habe Harfe studiert und spiele jetzt Harfe eben auch im Orchester. Und auch sonst ist eben Kunst, Kultur ja schon sehr nach wie vor ein wichtiger Bestandteil auch eben meines Lebens außerhalb jetzt dieser beruflichen Situation.
Wer bist du noch?
Wer bin ich noch? Ich denke, wer bin ich noch? Ich denke, mir fallen viele Sachen ein, die ich auch gerne noch mache. Ich denke grundsätzlich jemand, der gerne in Gesellschaft ist, der gerne Beziehungen pflegt, die intensiv sind und anhaltend, dem ja ein gesellschaftliches Miteinander wichtig ist. Ich denke auch Freundschaften, die andauern, die persönlich sind, die nah sind. Ich denke, dass das auch so über die ganzen Stationen, die ich jetzt auch hatte, welche auch in vielen Orten schon gelebt habe, mit wo ich herkomme, Studienort, jetzt Berufsort, merke ich doch, dass man, dass immer wieder da Menschen trefft, die ähnlich denken und wo sich sehr herzliche Beziehungen ergeben. Und über die ganzen Stationen hinweg, die ich jetzt so hatte, merke ich, dass sich das auch wiederholt und dass mir das aber eben auch wichtig ist und dass ich das wieder suche. Ja, abgesehen von versuche das Leben zu genießen, die Möglichkeiten, die sich bieten und das Beste aus den Situationen zu machen, in die man so kommt und versuchen, die positiven Sachen aus jeder Situation auch zu nehmen, dass man in dem Ort, in dem man ist, das Schöne sieht und das Schöne macht. Und am liebsten, könnte der Tag mehr als 24 Stunden haben und ich glaube, ich bin immer der, wo ich mich dann auch manchmal zurückhalten muss, nicht auf allen Hochzeiten zu tanzen, wie man so schön sagt, aber am liebsten den Tag ins Museum gehe, mit Freunden Kaffee trinken und dann am Abend noch feiern gehen. Dann und das am nächsten Tag gern wieder morgens um 9 fit wiederholen, was dann natürlich nicht funktioniert, weshalb ich dann auf irgendwas verzichten muss oder einen Tag schlafen einlegen muss, weil die Woche dann viel zu voll war. Ja, so vielleicht. Und ich denke, viele Interessen, also das auch gern Wandern, Natur genauso schön ist wie eben in der Großstadt sein mit dem ganzen vollen kulturellen Angebot, das sich da ergibt. Wie gesagt, schon gesagt habe, Museum, essen gehen, feiern gehen, alles, was so dazugehört. So, vielleicht. Mhm.
Ja. Du hast schon gesagt, dir ist ein gesellschaftliches Miteinander wichtig und du gehst sehr nahe Beziehungen ein mit ähnlich denkenden Menschen. Woran merkst du, dass Menschen ähnlich denken wie du?
Ich würde sagen, mir ist schon wichtig, dass man, auch wenn es jetzt sehr christlich ist, aber die anderen, dass man den Nächsten so behandelt, wie man eben gerne selbst behandelt werden will. Und ich denke, in manchen Situationen bin ich vielleicht zurückhaltender, auch wenn ich das so im Kollegenkreis erlebe. aber dass man sich um den anderen Gedanken macht und einem daran eben merkt, dass einem der andere wichtig ist. Und das merke ich, dass es da die Person, mit der ich dann wirklich länger verbunden bin und auch enge Kontakte habe, dass es denen halt auch wichtig ist. Also, dass man merkt, da ist ein Interesse da und ja, sich um den anderen Gedanken machen. Und das so vielleicht, und gehört natürlich dann mehr dazu, aber ich denke, das ist es so im Kern.
Ja, ja. Wie möchtest du denn von Menschen behandelt werden?
Ich denke, am idealsten ist es so, dass man eben sich um den anderen Gedanken macht und dem anderen, also das wichtig ist, dass man merkt, dem anderen ist wichtig, dass es einem selbst gut geht. Und ich denke, am idealsten ist auch eine Gesellschaft so, dass eben der Mensch die Freiheit hat, sich so zu entfalten, seinen Möglichkeiten gemäß zu entfalten und keine Beschränkungen eben da sind, die das behindern. Und natürlich immer mit der Grenze, dass man keine Grenze überschreiten darf, die dann ja jemand anderen behindert oder ja, aber ich denke, dass das so eigentlich das ja Credo auch ist von einer offenen Gesellschaft oder auch ja idealen Gesellschaftsform. Und ideale Freunde geben das einem ja auch, die halt auch sehen, was gerade für einen wichtig ist, die dann das auch und einen darin unterstützen, ohne neidisch zu sein, ohne irgendwie sich zu freuen für die Möglichkeiten, die der andere vielleicht hat, auch wenn man sie selber nicht hat, was natürlich auch nicht immer einfach ist, aber letzten Endes, wenn jemand das kann, merkt man, dass der andere wirklich am Wohl des anderen interessiert ist.
Das klingt ganz danach, als wäre es dir wichtig, du darfst mich da korrigieren, dass Menschen dir Raum geben, aber auch, dass du Menschen Raum gibst. Und es klingt auch nach einer sehr wohlwollenden und wertschätzenden Art und Weise, miteinander umzugehen.
Ja, kann man schon so sagen, ja.
Du hast vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dass du mit der Musik aufgewachsen bist. Und dann interessiert mich jetzt so im Allgemeinen, wie bist du aufgewachsen? Mit welchen Einflüssen und in welchem Umfeld?
Also ganz grundsätzlich, wie gesagt, komme ich ja aus Stuttgart eben. Meine Eltern sind, und da ist auch das liegt auch das Musikalische so ein bisschen. Mein Vater kommt aus Stuttgart, schwäbische Familie, aufgewachsen. Meine Mutter kommt auch aus Stuttgart, aber ihre Eltern kommen aus dem Egerland, Böhmen, und sind quasi Heimatvertriebene, wie ja viele nach dem Zweiten Weltkrieg, und waren da sehr aktiv in dieser Szene. Ich weiß nicht, es gibt ja diese Verbände auch, wo sich dann eben die Vertriebenen in den Städten, wo sie dann waren, ja auch gesammelt haben, um natürlich Bekanntschaften zu pflegen, auch so ein Brauchtum zu pflegen, diese Sprache, den Dialekt sprechen zu können, auch wenn man eben in einem fremden Ort dann plötzlich ist. Da gibt es überall diese Egerländer Gemeinden oder Gemeinden. Und die Eltern meiner Mutter waren da sehr aktiv und mein Opa ist auch immer noch sehr aktiv und meine Mutter eben auch. Und genau, da hat man eben gesungen, getanzt, auch europaweit haben die so Austausch gemacht mit anderen Volkssumsgruppen in Spanien. Sonst wie, also da ja viel gemacht, auch bis nach Neuseeland gehen dann da sogar die Kontakte, wo wir jetzt Freundschaften in Neuseeland haben, die wir besucht haben. Und genau, deswegen war immer eine Wertschätzung da für Musik. Auch wenn jetzt mein Vater ist dann damit dazugekommen, der wurde da so eingegliedert und musste mittanzen. Aber ich glaube, es hat immer Spaß gemacht. Und ja, deswegen, auch wenn die jetzt beruflich nicht Musik, keine Musiker sind, war eben da und ist da eben so eine Wertschätzung da, dass sie das immer unterstützt haben bei mir. Und ich habe einen Bruder, der ist 3 Jahre jünger als ich, der hat dann, also wir waren eben beide in der Musikschule früher als Kinder und wurden da eben gefördert, zumindest uns da auszuprobieren. Ja, und hatten die Möglichkeit, eben in die Richtung was zu machen. Und ja, ich denke, so eine, abgesehen davon, so eine Mischung aus schon eher traditionelleres, denke ich, eher ein traditionellerer Haushalt, ich weiß nicht, wie man das sagen kann, also auch katholisch quasi erzogen oder gefirmt, getauft. Mein Vater ist aus der Kirche ausgetreten allerdings, also der war evangelisch, aber meine Mutter war eben katholisch und dann wurden wir so in die Richtung erzogen. Und ja, trotzdem auch immer Interesse an Reisen. Mein Vater hat eben Agraringenieur oder Agrarwissenschaft studiert und hat das eben primär gemacht, um auch Entwicklungshilfe dann zu machen, hat seine Doktorarbeit der Elfenbeinküste geschrieben. Und wir waren, als ich ganz klein war, also so kurz nach der Geburt, waren wir in Südkorea ein Jahr, weil mein Vater dort gearbeitet hat, in Seoul. Und auch, genau, also deswegen war auch immer so ein Einfluss von, ja, von anderen Kulturen da, ein Interesse eben auch woanders zu leben, in einem anderen Land. Und ja, daran erinnere ich mich eben auch noch. Das war so ein Bestandteil eben auch dieses Koreanische und sowieso immer auch Urlaube und Reisen gemacht. Eigentlich die ganze Zeit.
Du hast davon gesprochen, dass deine Großeltern, oder ich weiß jetzt nicht, ob es nur die Großmutter war, Vertriebene waren. Beide, okay. Und hast auch davon gesprochen, dass sie dann in diesen Verbänden waren, dass sie auch dieses Brauchtum wieder gepflegt haben. Was glaubst du, inwiefern das dich geprägt hat oder welchen Einfluss hatte das auch auf dich?
Also ich bin natürlich auch mit dieser ganzen Geschichte groß geworden. Ich weiß nicht, ob ich es, also ich meine, ich merke jetzt dadurch, dass ich ja in Görlitz bin, was ja witzigerweise sehr, sehr nah, also zu Böhmen und zu diesen Gebieten. Nicht ganz nah da, wo meine Großeltern herkommen, weil die sind eher aus der Ecke Falkenau, was ja dann doch wieder westlich ist. Aber ich merke trotzdem, dass da so eine Verbundenheit zu dieser Region irgendwie trotzdem ja irgendwie da ist, weil man eben so viel davon gehört hat, auch dort war, wenn man dann auf dem, dort wo der Hof meines Großvaters mal war, sind wir mal hingereist. Also deswegen auf jeden Fall damit groß geworden. Und ich denke, es ist schon so eine, ich meine, so eine Wertschätzung für die Wurzeln, die man hat. Und dieses, wenn man es versucht, positiv auszudrücken, dass es halt wichtig ist, wo man herkommt.
Ja.
Eine Wertschätzung für, ja, vielleicht wie Geschichte oder für das alles, was eben bisher schon passiert ist oder was, weil es natürlich immer ein Blick in der Vergangenheit auch ist, teilweise ja auch auf eine Art und Weise, die ja so nie, vielleicht nie stattgefunden hätte, wenn das nicht passiert wäre, weil so dieses Trachten tragen, Volkslieder singen, meine Oma hat es ja nie gemacht zu Hause. Also das ist ja erst das, was sie dann danach angefangen haben, um halt eben diesen, also bisschen museal auch teilweise dieses Brauchtum zu pflegen. Auf der anderen Seite war das dann in Neuseeland auch schön zu leben, weil das sind eben Leute dort, die sind 1800 rum ausgewandert und haben sich dann aber interessiert wieder für dieses Brauchtum, haben dann angefangen, so sich selber Trachten zu schneidern und wollten dann eben wissen, wie sahen die wirklich aus, wie gehen die Lieder wirklich und Tänze. Aber dort wird es noch gelebt, was auch toll war, weil das so eher eine, die meisten sind Farmer und haben riesen Kuhfarm, so Milchviehwirtschaft und machen dann aber große Feiern und dann packen die das Akkordeon aus und spielen und tanzen und dann ist das wirklich so integriert in so ein Leben. Während das jetzt, so wie ich das halt erlebt habe, ist, man trifft sich und dann macht man das und singt und tanzt und übt da so Sachen, oder es gibt auch große Treffen dann, deutschlandweite Jugendtreffen, wo man dann auch so, da gibt es auch so bunte Abende, wo einfach gespielt wird und man tanzt zusammen. Aber trotzdem ist es jetzt ein bisschen weniger integriert in so einen Alltag. Und dort ist es aber wirklich noch so, dass es halt aus Spaß an der Freude wird das Akkordeon ausgepackt und dann tanzen die da halt bei so einem was auch immer Fest. Genau, also deswegen so ein bisschen so was Zwiegespaltenes auch. Aber trotzdem denke ich, so eine Wertschätzung eben für Kultur, für Brauchtum und auch eine Völkerverständigung, weil ja natürlich, also jetzt, was er dann im Nachhinein wichtig ist, natürlich ist, glaube ich, der Seite meines Großvaters den Leuten schon wichtig, das Verständnis dafür zu erwecken und auch die, naja, dass dieses Leid auch irgendwie anerkannt wird, was ja nicht oft der Fall ist oder was ihnen zu wenig ist, auch auf von der politischen Seite her anerkannt wird. Aber trotzdem ist diese Völkerverständigung auch immer wichtig gewesen und immer wichtig. Eben der Austausch mit tschechischen Leuten, mit Leuten, die jetzt da vielleicht dort wohnen, wo die früher gewohnt haben, die auch nichts dafür können. Oder also, dass diese Völkerverständigung, der Austausch war da einfach immer ein wichtiger Bestandteil. Und das merke ich schon, dass es was ist, was mich natürlich auch prägt.
Und ich habe gerade so gedacht, als du das so beschrieben hast, da war ja irgendwie die Musik so eine Verbindung zu den Wurzeln. Also eben Musik nicht nur als Musik, sondern als Verbindung. Und auch darüber hinaus ist es ja etwas sehr Tiefgreifendes. So kam das jetzt gerade bei mir an.
Ja, schon. Ja, auf jeden Fall. Also klar wird durch diese, durch die Lieder, durch die Musik da eine Verbindung hergestellt.
Ja. Und du hast gesagt, dass du mit deinem Bruder, ihr wurdet da schon zeitig in dieser musikalischen Richtung, wurdet ihr gefördert. Wie bist du damit aufgewachsen oder wie hat das angefangen und wie bist du letzten Endes dann zur Harfe gekommen und wie ist deine, ich würde es jetzt einfach mal Beziehung nennen, zur Harfe beschreiben?
Genau, wir sind sehr früh da eben mit überhaupt mit Musik machen in Verbindung gekommen. Also zum einen durch diesen, ja, durch die Egerländer, aber auch an der Musikschule. Also wir waren früh schon in musikalischer Früherziehung. Dann auch im Kinderchor, erinnere ich mich noch, war ich eben, bevor ich ein Instrument gelernt habe und durfte dann, und ich denke, der Anstoß kam schon von meinen Eltern, mit 6 Jahren mir eben ein Instrument aussuchen. Und kannte die Harfe tatsächlich auch durch diese Volksmusik, weil wir hatten eine Gruppe in Stuttgart, die diese Tanz- und Stubenmusik gemacht hat. Und da gehört Harfe mit dazu. Also es ist eben Harfe, Geige, Klarinette, Dudelsack, auch Gesang natürlich, aber Kontrabass zum Beispiel. Und da habe ich das Instrument dann gesehen schon mal und auch gehört. Und dann aber eigentlich maßgeblich, weil, ja, es gibt diese Instrumentenkarusselle und habe dann dort an der Musikschule alles ausprobiert. Und irgendwie, mir hat auch Klavier gefallen, aber eben auch die Harfe. Und dann habe ich da einfach die Harfe ausgesucht und das war dann da zu Beginn gar nicht so speziell, sag ich mal, weil ich eben das ausprobieren konnte wie alles andere auch. Danach fällt einem natürlich auf, dass es nicht so viele davon gibt. Aber ja, also so dieses, genau, auch durch die Volksmusik das Instrument schon mal erlebt und gesehen und gehört und dann durch den Zugang zur Musikschule, den ich eben früher schon hatte mit Kinderchor und musikalische Früherziehung, dann da auch ein Instrument eben auszusuchen. Und es gab eine recht große Harfenklasse schon an der Musikschule in Stuttgart. Und ja, und den Unterricht, den ich hatte, der war immer klassisch. Also es ist eine italienische Harfenlehrerin, bei der ich angefangen habe. Und ich habe mit der Harfe selber eigentlich dann nie groß Volksmusik gemacht, weil die Gruppe hatte sich dann aufgelöst. Wir hatten dann immer einen Akkordeonisten, der halt gespielt hat bei den Egerländern, aber nicht mehr diese ganze Gruppe. Und deswegen, ich war dann selber auch dabei, so singend, tanzend irgendwie, aber nicht mit der Harfe. Sondern den Unterricht, den ich hatte, war eben klassisch bei der italienischen Harfenlehrerin.
Spannend.
Ja.
Was glaubst du, was hat dich an der Harfe insbesondere angezogen?
Ich denke, primär ist es der Klang, der einen wahrscheinlich anspricht. Aber sehr interessant, dass man sich als Kind ein Instrument aussucht und oft wissen Kinder ja sehr gut, was ihnen gefällt. Also das ist einfach so ein intuitives Entscheiden. Deswegen denke ich, primär ist es der Klang, ich merke auch, mir gefällt Gitarre gut. Also das, vielleicht auch das Aussehen oder die Art und Weise, wie man es spielt bestimmt auch eine Rolle. Oder wo ich auch merke, so ein Blasinstrument wäre, glaube ich, nicht so wirklich was. Also das ist irgendwie, ja, die Haptik einfach. Aber ich denke, primär ist es der Klang. Und ja, was ich während dem Üben, was mir immer Spaß gemacht hat, ist einfach die Tatsache, dass man sich ja auch selber begleiten kann, dass man eben beide Hände hat, dass wenn dann die linke Hand dazukommt und man da ja diese Stimmen noch auffüllt, das war immer toll, wenn man das Stück so weit konnte, dass man eben beides zusammengelegt hat und dass man selber so viel Klang auch produzieren kann. Das war auch immer was ich in den Arbeitsschritten einfach dann toll fand. Also.
Du hast schon gesagt, die Art und Weise, wie man dieses Instrument spielt. Und wie kann ich mir das vorstellen, was du vielleicht auch empfindest oder spürst beim Spiel der Harfe?
Naja, es ist ja erstens dieses große Instrument, das man da so sehr nah hat und
man ja auch die, die Vibrationen, die man erzeugt, übertragen sich ja auch. Also deswegen ist es auch, wenn man in ein Live-Konzert geht, ist ja dieser Unterschied, dass man ja merkt, irgendwas vibriert damit, wenn die ganzen Bässe spielen oder so. Und das ist bei Hafer ja auch so, dass man ja wirklich diese, auch wenn man die berührt, man merkt, das ist eine, ja, ein physisches Vibrieren, was sich ja auch überträgt. Genau, und dann, ja, wahrscheinlich ist es einfach, dass man das eben mit den Händen macht, auch was mir liegt oder was mir gefällt. Sonst würde ich da vielleicht ein anderes Instrument auch gewählt. Ja, und das so nah dran ist auch an der Tonerzeugung und das so direkt machen kann. Also nicht wie beim Klavier, wo man ja dann mit der Taste natürlich dann so diese eine Verbindung noch zusätzlich hat zur Seite, sondern dass man wirklich an der Seite selber dran ist. Man ist schon sehr nah an der Klangerzeugung dran, was auch also zum Spielgefühl beiträgt oder das Spielgefühl auch ausmacht.
Ja. Was glaubst du, was drückst du über die Musik aus?
Ja, ich merke immer, wenn ich ein Stück lerne, das sind immer so verschiedene Schritte, man lernt die Noten, man versucht, das Stück in der Form zu verstehen, aber irgendwann kommt immer so ein Punkt, wo es einfach läuft oder wo es irgendwie fließt und wo man einfach dieser spontane musikalische Ausdruck kommt und das ist immer was anderes, aber es ist schon ja irgendwie innere Gefühle, die sich ausdrücken oder ja, es ist jetzt auch nicht, natürlich bin traurig und dann ist es traurig und das heißt, es ist so, es manchmal, man kann es auch nicht immer genau erklären, aber dieser Moment, wenn man eben merkt, es fließt einfach und irgendwas fließt, also auch wenn man das jetzt nicht immer so in klare Gefühlsausdrücke äußern kann, aber es ist trotzdem, man merkt eben, man lässt sich so tragen von dem musikalischen Ausdruck. Ich glaube, manche nennen es ja dann der Flow, wenn der kommt und so, aber das merke ich eigentlich, das ist eigentlich immer das Schöne, so am meistens am Ende vom Übungstag, wo man halt einfach spielt und so das um sich rum vergisst, dieses Versinken in das Spiel ist so das der Moment, wo man immer merkt, man macht es nicht ohne Grund, so, sondern es gibt eine Verbindung zwischen dem und was dann auch ein Publikum merkt und was man ausdrückt. Und dass da, sag ich mal, dass die Musik, dass es durch einen dann widerspricht oder dass es in einem was auslöst, was einen selber berührt und was einen selber betrifft und was dann aber auch andere wieder merken können. Das ist eigentlich so dieser tollste Moment, dieses, wie gesagt, manchmal kann man es konkret ausdrücken, das ist irgendwie Freude oder es ist irgendwie was Trauriges oder so, aber oft lässt sich das auch nicht so präzisieren, sondern es ist einfach nur ein im Moment sein und sich von der musikalischen Linie tragen lassen und dem nachgeben, was im Moment sich in einem entwickelt.
Ja. Das klingt auch so ein bisschen danach, das, was du vorhin beschrieben hast, als dürfte sich da im Moment einfach etwas entfalten oder man kann sich einfach berühren lassen. Ist das so?
Ja, schon, ja. Also auch wenn sie es eben nicht präzisieren lässt, so, ich fand das jetzt so und so, man ist einfach irgendwie gepackt und was das dann ist, kann man dann vielleicht gar nicht unbedingt beschreiben.
Ja. Was bedeutet es für dich, Musiker zu sein?
Das ist eine sehr weite Frage.
Ja.
Also ich finde das Essentielle oder das Schöne an dem Beruf ist auch wieder der Austausch eigentlich und das Kennenlernen und das Internationale, was mir daran sehr gut gefällt. Erstens, dass es dass er den Kontakt mit so vielen verschiedenen Nationen und Menschen, die man dadurch kriegt und das ja immer auf eine sehr schöne Art und Weise. Und also ich meine, sagt ja nicht umsonst, dass man mit der Musik auch so viel drumherum noch lernt, aber wenn man mehr Musik macht, ist es idealerweise ein Austausch, es ist ein Zuhören, es ist ein gemeinsames Interpretieren, man sucht gemeinsam nach einer Lösung, man muss was auch annehmen, was vom anderen kommt, darüber nachdenken, selber Ideen einbringen, die auch respektiert werden, im Idealfall. Und am Ende hat man ein Ergebnis, das eben diesen emotionalen Ausdruck hat, glaube ich, andere Kunstform auch, aber für mich ist es zumindest bei der Musik halt so, dieses sehr Emotionale, was am Schluss rauskommt, das ist dann so ein gemeinsames Erlebnis mit dieser anderen Person, die eben diesen so starken emotionalen Charakter auch hat, dass es eine Verbundenheit auslöst, die sonst vielleicht nicht unbedingt so zustande kommt. Das ist schon einer der Punkte, die mir einfach immer Spaß machen, auch an dem Beruf, dieses jemand Neuen kennenlernen und auf die Art und Weise dann eben miteinander agieren.
Mhm.
Ja.
Und es ist so eine ganz andere Ausdrucksform, mit Menschen in Verbindung zu treten, so wie es klingt.
Ja, schon. Ja.
Ja.
Eben, man ist miteinander in Verbindung, aber über dieses Mittel Musik. Am Ende ohne Worte, ja. Und so, ich meine, natürlich spricht man darüber, wenn man probt, aber ne.
Ja, na, und manchmal hat man ja für gewisse Sachen, wie du schon sagst, als du das beschrieben hast bei dem Spiel mit der Harfe, manchmal hat man für gewisse Dinge ja auch gar keine Worte. Und da bei der Musik braucht man sie ja anscheinend dann auch gar nicht, weil das ist dieses verbindende Element.
Ja. Ja, das stimmt. Also manche Sachen kann man ja auch nicht in Worte fassen, sondern da ist besser, man macht es einfach nochmal und merkt, ah, man atmet hier zusammen oder sucht irgendwie gemeinsam eben dieses, dass man merkt, ah ja, so möchte man das interpretieren. Ja, manchmal geht das gar nicht mit Worten.
Was glaubst du, sind dir die wichtigsten Eigenschaften, die du als Musiker brauchst?
Also man braucht auf jeden Fall Durchhaltevermögen und ein immer wieder, also ein sehr beständiges Arbeiten, was auch gewisse Dinge fordert, also Verzicht fordert, meine ich vielleicht in gewisser Hinsicht, dass man eben an dem Abend dann nicht mit den Kumpels jetzt bis ewig im Freibad bleiben kann, sondern halt dann zurück muss und übt oder ja, weil es einfach was ist, wo man jeden Tag ein bisschen was machen muss oder ein bisschen mehr und nicht sagen kann, ich mache jetzt 3 Wochen nichts und dann lerne ich das schnell. Und das funktioniert halt nicht bei Musik. Und deswegen fordert es schon eben, Disziplin, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Die natürlich auch entlohnt wird, aber ohne die, also ich glaube, das ist schon einer der maßgeblichen Aspekte.
Wie kann ich mir so dein Leben vorstellen als Musiker?
Also ganz viele Aspekte. Also mein Leben konkret jetzt ist ja zum einen das, dass ich ja beides habe. Ich habe eben diese Festanstellung in Görlitz im Orchester und mache nebenher ja noch freie Projekte. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Anforderungsfelder, sag ich mal, eben diese Festanstellung, die mir ja zum einen vorgibt, was ich spielen soll, was auch spannend ist natürlich, oder weil jemand also anders ja die Stücke dann auch aussucht, man auch auf Stücke kommt, die man vielleicht selber gar nicht ausgesucht hätte. Aber genau, das ist einfach eine Arbeit, die erstmal strukturiert ist in verschiedene Proben, je nachdem, was wir machen, ob wir jetzt eine Oper einstudieren, ob wir ein Sinfoniekonzert einstudieren, ist das ein anderer Probenablauf, der den Tag unterschiedlich gestaltet, also auch das ist, und aber auch immer unterschiedlich gestaltet, also jede Woche ist eigentlich anders und jede Woche ist nicht wie die andere, auch wenn natürlich der Probenprozess für eine Oper an sich immer gleich ist, wechselt sich das so ab, dass das genau jede Woche einfach eine andere ist und es nicht diese Routine eigentlich gibt unbedingt. Es ist ein antizyklisches Arbeiten eigentlich, also heißt, ich arbeite dann, wenn andere eben frei haben, was seine Vorteile und seine Nachteile hat. Also Vorteile finde ich irgendwie, ja, dass wir oft den Mittag frei haben, oder auch der Montag ist bei uns der freie Tag. Das heißt, man kann die alltäglichen Dinge erledigen, quasi ein bisschen entspannter oder nicht mit dem Strom von allen. Auch sich das Schwimmbad ist mittags frei, wenn man da hingehen will. Und da habe ich eben die Zeit hinzugehen. Also das mag ich eigentlich dran. Auch natürlich diese Routine, die ein bisschen da ist, aber eben dann auch nicht dieser 9-to-5 so, sondern dass es immer irgendwie was Neues bringt.
Mhm.
manchmal ist es ein bisschen schwierig, an den Weihnachtsfeiertagen Vorstellungen zu haben, während halt die anderen dann doch Weihnachten feiern können. Oder mit allen anderen Freunden, wo natürlich klar ist, das Wochenende ist frei, wenn man sich treffen will. Und jetzt habe ich ja auch sehr weit verstreute Freundschaften durch das Studium in Würzburg, sind die Leute wieder woanders. Und da, das verkompliziert natürlich irgendwie so das Zusammenkommen. Auch dieses antizyklische Arbeiten, sag ich mal. Aber genau, also das ist so das. Und das andere ist eben die freischaffende Arbeit, wo ja, die ganz verschiedene Sachen sind, wo zum einen natürlich auch wieder in anderen Orchestern spielen als Aushilfe, was auch toll ist, um einfach ja, andere Klangkörper zu erleben und mit anderen Musikern eben zusammenzuspielen und auch eigene Projekte, die ich mir dann selber ausdenke. Also sei es irgendwie Kammermusikkonzerte, Kammermusikprojekte auch oder solistische Sachen. Jetzt das Größte ist eigentlich eine Solo-CD, die ich jetzt mit der Pandemie eigentlich ein neues Soloprogramm gelernt habe und da jetzt auch die Aufnahmen letzte Woche abgeschlossen habe. Jetzt geht's ans Mastern und Mixen. Genau, das ist total spannender Prozess auch, wo ich nochmal Unterricht genommen habe. Und da auch das, wo man sich dann selber immer wieder inspirieren muss. Deswegen zu deiner Frage vorhin, was es braucht, ist in dieser Disziplin, aber auch das, dass man sich immer wieder inspiriert. Also und da manchmal bleibt man irgendwo stecken und dann muss man da aber auch wieder einen Weg finden, wie inspiriere ich mich jetzt neu und was. Und das ist dann leider immer kein Konzept, das jeden sich auf jeden Tag übertragen lässt. Also manchmal hat man einen super tollen Tag, dann denkt man wiederholt es am nächsten Tag und es funktioniert überhaupt gar nicht. Da muss man wieder gucken, was ist es jetzt? Ist es, dass ich mir ein anderes Konzert anhöre? Ist es, dass ich in ein Museum gehe? Ist es, dass ich mal gar nichts mache mit Musik? Dass man, also das ist so ein bisschen auch spannend und toll, aber manchmal auch anstrengend. Also ein fast anstrengender in der Hinsicht dieses Freie, wie natürlich dieses Vorgegebene im Orchester, weil bei dem Freien die eigene Initiative und das eigene sich inspirieren natürlich ganz anders gefragt ist, wie wenn einfach die Noten dastehen und das muss man dann halt machen.
Ja.
Aber ich möchte jetzt beides nicht missen. Also.
Gibt es Tage, weil du das gerade angesprochen hast, in denen du überhaupt gar keine Musik hören willst?
Also gar nicht hören eigentlich nicht, sonst dann, aber dann höre ich eben was anderes. Also jetzt, also ich höre auch sonst dann eher zu Hause dann eben keine Klassik, wenn ich dann, also wenn mich dann ausspanne, sondern also ich habe von meine Großeltern, die haben viel so Dixieland Jazz gehört. Jetzt habe ich von denen, weil die leider gestorben sind, aber halt den Schallplattenspieler gekriegt und die Schallplatten. Und das höre ich mir jetzt dann eigentlich so mittags, höre ich mir diese Dixieland-Platten durch. Das macht total Spaß.
Yeah.
Genau, also da suche ich dann eher andere Musik. Da könnte ich jetzt dann nicht schon wieder, also Harfe sowieso nicht hören. Und dann, oder auch keine Klassik, sondern da brauchst du dann irgendwas anderes.
Ja, yeah. Was hörst du sonst noch so? Das würde mich total interessieren.
Ganz gemischt. Also ich mag eigentlich schon diese, sag ich mal, diesen, gerade diese Dixieland und diese alten Jazz-Sachen auch, so Ella Fitzgerald oder so diese ganzen Geschichten. Ich finde aber auch Elektro und so Techno höre ich eigentlich auch gerne. Jetzt meine Nachbarn in Görlitz sind witzigerweise so Hobby-DJs, die mir jetzt auch so Techno-Schall- oder Elektro-Schallplatten ausleihen. Das ist total cool.
Cool.
Das höre ich mir gerne an. Und also auch tanzen gehe ich super gerne auf Elektro und so. Also genau, das höre ich mir auch gern an. Ach, und sonst auch mal so, also Missy Elliott ist auch, hat super coole Platten zum Beispiel. Also wieder was ganz anderes, irgendwie auch das oder... Ach, da mal so Katy Perry zum Sport machen oder also ich, also so ganz unterschiedlich. Jetzt eher selten, dass ich so diese Radiomusik, das nervt mich dann manchmal oder Royce and Murphy zum Beispiel und dann manchmal ja einfach so Spotify, Radio, Royce and Murphy und dann kommt ja viel Ähnliches. Genau, also so, weiß nicht, sehr, so Heavy sehr Metal bunt. Jetzt glaube ich nicht. Genau, manche sagen nicht. Und wie gesagt, Heavy Metal habe ich jetzt noch nicht für mich entdeckt. Aber
ich auch
sonst,
nicht.
Ja, okay. Genau, irgendwas, wo so Bass dabei ist, ist eigentlich immer gut. Und je nach Stimmung dann halt ja ein bisschen ja Nina Simone oder so ist auch toll. Oder es gibt ja so viel tolle Aber ich war selten auf jetzt Popkonzerten oder so. Es ist irgendwie, das ist dann doch immer klassisch. Und jetzt, dass ich auf so, was aber auch schade ist, das macht doch, also jetzt neulich war ich in Berlin bei Snarky Puppy, das ist so eine Jazz-Band, Jazz-Ensemble aus Amerika, die nur Instrumental spielen. Und das war schon auch eins, also ein Freund hat mich damit hingenommen. Das war so eins der besten Konzerte, die ich jetzt so seit langem gehört habe. Einfach unglaublich gut. Mhm. Aber oft sind es dann doch auf klassische Konzerte, wo ich hingehe. Ne?
Ja, also das letzte Konzert, was mich sehr beeindruckt hat, das ist aber leider schon sehr lange her, war Sade. Kennst du die?
Ah, ja, habe ich auch eine.
Also unglaublich beeindruckende Sachen. Frau. Das ist schon sehr, sehr lange her. Also es ist wirklich schon sehr lange her, dass die in Leipzig mal auf dem Konzert war. Aber eine unglaublich beeindruckende Frau, die auf der Riesenbühne stand, barfuß. Ich finde, die hat eine ganz tolle Ausstrahlung, so als Musikerin. So, also man spürt das. Das, was du auch gesagt hast bei Konzerten, man spürt das einfach so. Und es ist ja auch so eine eingespielte Band. Es war großartig.
Ja, eine Platte, die höre ich mir im Auto. Die ist irgendwie in meinem Auto und da bleibt sie auch. Aber das höre ich mir gerne an.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen an den Punkt, als du beschrieben hast, dass du sehr viel mit deinen Eltern schon gereist bist. Und was waren so die schönsten Orte, an denen du warst? Und welche Reisen oder welche Orte sind dir besonders in Erinnerung geblieben und warum?
Also ich denke, ein paar besondere Reisen waren auf jeden Fall nach Florida, die wir gemacht haben. Da war ich allerdings auch noch sehr jung, aber ja, also das ist mir auf jeden Fall, das weiß ich noch, dann so, ja, damals so neue Sachen, einfach so, McDonald's war neu, das war irgendwie dann spannend, aber auch die Everglades, also mit den Krokodilen da, das war ja super aufregend, dann haben wir Delfine gesehen und ich weiß auch noch, wir haben mal so den Lion King dann ausgeliehen und auf Englisch geguckt, da habe ich natürlich nichts verstanden, aber ja, also das war trotzdem natürlich eine, also auch wenn ich da sehr jung war, eine prägende Reise, weil es einfach in allem besonders war, dieses lange Fliegen, diese dort das Rumfahren, die Sachen, so viele neue Sachen anschauen. Ja, waren so auch mit die ja, größten Reisen, die wir gemacht haben. Sonst waren wir viel in Europa oder sehr viel auch in Österreich. Da ist auch eine Verbundenheit, weil wir da wirklich sehr oft waren, da in Reutte, in Tirol. Und das mache ich auch immer noch sehr gerne. Also ich einfach sehr gerne wandern gehe und da auch zu dieser ganzen, sag ich mal, österreichischen Bergwelt, das, also da merke ich mich da eine Weile nicht bin, dann fehlt mir das auch so im Sommer, dieses Wandern und die Aussicht und ja, und in Italien waren wir auch öfters, das weiß ich auch noch, das hat mir auch gefallen. Ich glaube, ich bin sowieso jemand, der so dann im Sommer so einmal Wärme tanken muss, dieses mediterrane Wärmetanken und auch diese Entspannung, wo ich dann gemerkt, danach, man ist dann, wenn man selber dann anfängt, Urlaub zu machen, dann ist eher sowas Aufregenderes oder man reist viel und sieht viel, aber ich kann mich auch noch erinnern, dass halt dieses Entspanntsein nach diesen Familienurlauben, so 2 Wochen Sardinien, also das habe ich danach immer wieder versucht und auch gesucht, aber entweder ist es die Dauer, die man halt dann doch hatte, dass man wirklich runterkommt und dann nichts macht und nur Strand und Melone essen oder vielleicht auch einfach auch natürlich dieses in der Familie Urlaub machen, dass man danach entspannt zurückkommt. Ja, aber ich glaube vor allem auch die Länge einfach und dass man wirklich so dieses sich Zeit nehmen und nicht dann da noch dahin reisen und dorthin reisen, sondern also ich gemerkt habe, das habe ich dann wieder irgendwann für mich auch entdeckt oder mich daran erinnert, ja, irgendwie die Urlaube waren einfach, die zumindest waren einfach so, dass man danach wirklich runtergekommen ist.
Klingt sehr besonders nach einer besonderen Zeit, die ihr da gemeinsam verbracht habt.
Ja, ist schon. Also ich denke, also ist auch eine schöne Verbindung da zur Familie, die sicher auch daher kommt, dass man eben diese gemeinsamen Sachen gemacht hat.
Ja. Du hast gesagt, du hast da auch im Nachhinein etwas gesucht und nicht immer gefunden. Was glaubst du, was hast du gesucht?
Ja, ich glaube, es ist dieses Abgeben von eine Verantwortung oder so, aber wo geht's hin? Also dieses, dass man sich halt als Kind, man sitzt auf dem Rücksitz und wird da hingefahren. Irgendwann nervt einen das natürlich, weil man will selber entscheiden, wo man hinfährt. Aber dieses, ja, sich in den Urlaubsort fahren lassen und dann da eben sein. Und das hat man halt danach als Erwachsener. Da, wie gesagt, das Schöne ist, dass man selber entscheidet, wo man hingeht. Aber manchmal ist es ja auch schön, dass man,
ja,
dass man sich da nur mitnehmen lassen kann.
Ich habe gerade auch gedacht, da wurden einem ja auch die Sachen gepackt. Da waren die Sachen gepackt, es wurde eingeladen, dann musste man sich nur ins Auto setzen. Und das sind alles so Sachen, jetzt muss man das alles selber machen. Das irgendwie lässt sich das planen, das organisieren. Das hatte man ja alles nicht. Ja, genau. Also das wäre einfach schön, wenn jemand sagt, so, in 2 Wochen sind deine Sachen gepackt, dort und dort geht's hin. Und dann musst du dich einfach nur ins Auto setzen und los geht's. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ja.
Der schöne Urlaubsort wurde für einen rausgesucht. Das eben, das muss man jetzt alles selber machen. Das ist ja teilweise nervig. Lästig.
Ja, genau, ja. Das ist lästig. Ja. Mal eine ganz andere Frage. Wovon lässt du dich schnell aus der Fassung bringen?
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich mich schnell aus der Fassung bringen. Ich weiß gar nicht, eigentlich fällt mir nicht so. Also natürlich regen mich Sachen auch auf. Oder also,
worüber kannst du dich gut aufregen?
Also immer mehr eigentlich auch über Kollegen ganz gern.
Warum?
Warum?
Ach, was tun die? So, oder tun sie auch nicht?
Ja. Ach, wenn da so diskutiert wird über Sachen, die in dem Moment einfach keinen Raum oder keinen Platz haben, dass man darüber jetzt diskutiert. Also das ist einfach dann anstrengend und auch unnötig. Also ich empfinde es als unnötig, natürlich der Kollege in dem Fall wahrscheinlich nicht, aber das ist halt so ein Nichtvorhanden. Also, aber dass man trotzdem dann vielleicht kein Empfinden hat, dass, also ich glaube, das nervt mich, dass es eben andere vielleicht doch jetzt unnötig finden, dass man aber das dann trotzdem meint, man muss jetzt da seinen Dampf, seinem Ärger Luft machen, aber halt 20 andere, die denen da das so aufbürdet, diesen Ärger, den man jetzt hat. Also da denkst du, da fehlt es dann so an Respekt auch den anderen gegenüber. Und das ist einfach anstrengend. Also.
Ja.
Genau, aber was kann ich sonst aufregen?
Hast du manchmal so KollegInnen, die auch immer ihren Senf dazugeben wollen?
Ja, doch, durchaus. Ja, manchmal ist es irgendwie so, ist es dann kein, also ist dann die Probe mehr eine Diskussion oder es ist dann halt unnötig. Also,
ja. Welche 3 Charaktereigenschaften kannst du bei anderen Menschen am wenigsten leiden?
3 weiß ich jetzt nicht, aber eben so dieses das Gefühl hat, dass dieses in den anderen sich hineinversetzen nicht möglich ist oder so das eigene so wichtig ist. Also wenn das dann so, wo so der Respekt für den anderen einfach fehlt, weil man irgendwie ja nur das eigene sieht und nicht das, dass man vielleicht auch erkennt, den anderen, also ja, dass es dann auch respektlos ist, den anderen so zu so über das eigene so aufzudrängen. Weiß nicht. Was noch? Müsste ich mir noch überlegen. Vielleicht kommt's noch. 3 Stück. Ne?
Manchmal sind das ja so kleine Sachen wie Unpünktlichkeit. Oder kann ja sein. Oder mir fällt gerade auch nichts ein. Unpünktlich ist mir nur eingefallen, weil es so typisch deutsch auch ist, finde ich.
Man pünktlich sein soll, ja.
Oder wenn man genervt ist, dass man in der Schlange stehen muss, ist auch sowas, finde ich. So typisch deutsch. Oh, nimm das schon wieder anstellen.
Ja, das stimmt. Ja, das ist ja eh was einem erst auffällt, wenn man halt mal wieder woanders ist, wenn dann die Stimmung einfach so grundsätzlich fröhlich ist und die Leute irgendwie so einfach das Leben ganz anders genießen. Und dann gesagt, ja, irgendwie geht's doch so auch. Also was soll es immer? Vielleicht ist es aber auch eine Wettersache, wo man, okay, wenn die Sonne halt einfach 5 Stunden länger scheint dann und heißer ist und intensiver, ich glaube, dann geht's den Menschen grundsätzlich schon mal besser. Aber ja, so dieses, dass man manchmal so das Gefühl hat, alles ist schwer und alles ist kompliziert und irgendwie so, dass man, nee, also warum nee? Also ich weiß nicht, also diese Leichtigkeit, die man manchmal halt in diesen südlichen Ländern natürlich auch hat, das ist irgendwie sehr erholsam. Also
ja, und auch so eine Gelassenheit, finde ich, ist das.
Ja.
Ja, das sind so. Wie kann ich dich von dem, was du gerade tun willst, gut ablenken?
Also ich merke, in Berlin vor allem werde ich sehr gerne abgelenkt, weil dann gibt es so viele Freunde, die dann hier noch einen Brunch veranstalten und dann da noch ein Abendessen. Und ich merke, ich bin einfach immer zu spät im Bett, wie ich vorher schon gesagt habe. Also damit kann man mich, glaube ich, ganz, ganz gut ablenken. Auch so Kaffeepausen mache ich auch sehr gern. Damit kann man mich auch ablenken.
Also mit Brunch, Kaffee und einem guten Gespräch kann man dich sehr gut ablenken. Und das sehr lange.
Ja, ich glaube schon. Ja, also das genau war auch so ein Studium, dass man sich immer so hier die Kaffeepause und dann, ja.
Ja, wie du schon gesagt hast, das Leben sonst genießen, das kommt einem dann dazwischen.
Ja, das stimmt. Ja, muss man wieder Zeit finden für das andere.
Ja, ja. Und apropos Zeit, wofür nimmst du dir zu wenig Zeit?
Also ich meine, ich muss sagen, ich habe natürlich auch den Luxus schon, dass ich viel Zeit habe. Also weil auch die, auch wenn ich in Görlitz, auch wenn Prom in Görlitz hin, es ist doch oft so, wie gesagt, dass ich dann den ganzen Mittag frei habe, weil dann abends und morgens die Probe ist. Oder dass ich dann den Abend frei habe, wir proben bis um 16.30 Uhr. Also ich glaube, ich habe schon sehr viel Zeit und finde eigentlich, ich nutze die auch ganz gut, dass ich so das auch mit den Dingen fülle, die ich gern mache oder die ich auch brauche. Ich meine, natürlich ist es immer so, man denkt dann, ja, dann gibt es so dieses, ich weiß nicht, diesen, na, Film gucke ich eigentlich schon, aber dass man so dieses Buch, das man gerne lesen will, oder dann habe ich so Sammlungen mit so Kunstbüchern und denke, ja, dann, wenn ich dann mal Zeit habe, dann mache ich das oder dann setze ich mich hin und lese das und dann merkt man, es ist doch wieder eine Woche vergangen oder jetzt habe ich angefangen, noch Polnisch zu lernen, weil ich dachte, jetzt bin ich ja so in Görlitz an der Grenze, habe auch schon 2 Stunden gehabt, aber jetzt merke ich, in Berlin, da ist dann wieder so viel anderes, dann denke ich mir nach einer Woche, ach, eigentlich würdest du das doch auch noch machen, dann hat da wieder die Zeit dafür gefehlt. Genau, oder jetzt bin ich an, aber so eine Art Meditation, wo ich eigentlich weiß, okay, es tut mir gut, aber dann oft ist dann so viel drumherum und dann denkt man sich nach einer Woche, eigentlich wolltest du das doch machen. Und genau, manchmal ist es schon so, dass man dann die Dinge, wo man eigentlich weiß, die täten einem gut, dann nicht macht. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich schon sagen muss, ich habe den Luxus, eigentlich sehr viel Zeit zu haben, kriege ich eigentlich auch meistens alles unter. Ja, was mir dann eher fehlt, ist halt dann doch auch Familie und dass Stuttgart so weit weg ist. Ich habe ja auch 2-mal Onkel geworden und also wenn ich natürlich da leben würde, würde ich auch viel mehr Zeit mit denen verbringen.
Ja.
Und also das ist natürlich schade, dass das nicht geht. Mhm. Aber ich meine, deswegen habe ich dann auch in Görlitz oder so halt auch viel Zeit, weil natürlich die Familie so weit weg ist, also mit denen man ja sonst noch viel mehr Zeit verbringen würde. Also.
Du hattest auch gerade von Brauchen gesprochen. Was brauchst du momentan am meisten und warum?
Ich würde jetzt vielleicht sagen, Vertrauen in die eigenen, meine eigenen Fähigkeiten oder dass das doch alles so, auch wenn ich sehr glücklich bin in der Situation, in der ich bin, dann arbeite ja trotzdem noch weiter an mir und auch an dem Harfe spielen oder sonst wie. Und das ist vielleicht Vertrauen, dass das alles alles gut ist und alles gut wird und also auch alles dahin führt, was man will und das oder dass die eigenen, ja, das Vertrauen auf dem richtigen Weg zu sein.
Was glaubst du, was zahlt auf dieses Konto Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten? Was zahlt da ein oder was tust du dafür?
Ich übe. Üben, aber auch, ja, dass man so, wie du gesagt hast, was machst du zu wenig? Also, dass man eben dieses alle Bereiche irgendwie dann auch mit integriert und denen eben auch die Zeit gibt, die sie brauchen. Und aber auch dann, ja, da erkennt, wann hat jetzt das, braucht das andere mehr Zeit und dass man dem die Zeit auch gibt.
Ja.
Was auch immer das dann ist, ob das dann der sportliche Ausgleich ist oder der gesellschaftliche Ausgleich oder der, also, ja, dieses Erkennen, was es gerade braucht, um eben sich selber Gutes zu tun oder sich, ja, und das dann aber halt auch zu machen und eben sich die Zeit dafür nehmen und,
ja. Mir kam so der Gedanke auf, hat das auch etwas damit zu tun, geduldig mit sich zu sein, dass dieses Vertrauen wachsen kann?
Ja, bestimmt. Also ist ja eh in der, naja, wenn man an sich selbst arbeitet, ist man ja eh sich selbst gern der größte Kritiker. Und dass man, glaube ich, da lernt, sich auf welchem Lernprozess man auch immer ist, sich selbst halt freundlich zu begleiten. Also, dass man da lernt zu sagen, okay, das war jetzt heute schon gut und oder so wie es jetzt gerade ist, ist es gut.
Wie gelingt dir das bisher, freundlich zu dir zu sein?
Ja, meistens dann doch so, wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist, bin ich sehr freundlich zu mir. Also.
Aber erst wenn das Ergebnis zufriedenstellend ja, ist, sonst genau. Nicht.
Ja, genau, eben.
Das ist ja irgendwie spannend, dass wir erst freundlich zu uns sind, wenn wir etwas erbracht haben, wenn wir irgendwie eine Leistung erbracht haben und ja. Eigentlich nicht.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Lernprozess, der natürlich für, wie gesagt, für größere Herausforderungen stellt, wenn man vielleicht auch was macht, was man nicht kann, was dann Zeit braucht, was ja, ist immer wieder ein Prozess. Ich meine, oft suche ich natürlich auch dann das Gespräch mit jemandem, der mir vertraut ist, dann tauscht man, also so, um so die Sorgen loszuwerden und dann, ja, und da das auch zu reflektieren, so zu sagen, ja, das ist in Ordnung irgendwie. Das ist eigentlich so die eine Sache. Ja, aber es ist immer wieder eine, was, wo ich auch mehr, das noch mehr machen kann und ja, dass man vielleicht dieses, dass man auch immer schneller vielleicht erkennt, ja, okay, jetzt ist jetzt heute so und dann ist es gut und dann morgen ist ein neuer Tag und dass man den das Augenmerk vielleicht auf die Sachen legt, die dann doch gut geklappt haben oder die man geschafft hat oder so und von dem, was dann so wie so ein größerer negativer Berg vielleicht wirkt, dass man das nicht überbewertet und wie gesagt den Blick auf was anderes lenkt und darauf vertraut, dass es dann doch alles irgendwie wird.
Manchmal muss man sich so ein bisschen gerade rücken.
Ja.
Und da helfen ja manchmal auch diese Gespräche mit vertrauten Personen, die einen vielleicht manchmal auch so ein bisschen gerade rücken oder einem sogar vielleicht manchmal den Kopf waschen.
Ja, das stimmt. Ja. Das hilft auch.
Und das ist gerade schon gesagt, was man noch nicht so gut kann. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Jetzt so Mensch persönlich an mir oder so konkrete Sachen, so wie Polnisch?
Das
oder?
Darfst du entscheiden, wie du die Frage beantworten möchtest.
Ja, also ganz konkret, wie gesagt, ganz konkret lerne ich jetzt gerade Polnisch, aber das ist, das kann ich noch nicht so gut, habe aber eine sehr nette Lehrerin, die das sehr wohlwollend begleitet, sage ich mal. Genau, aber das ist ja auch mehr, ja, Freizeit und einfach eine spaßige Sache, die ich ja auch freiwillig mache. Deswegen ist das ja jetzt nicht mit einem beruflichen Ziel verbunden, dass man dann da irgendwie sich selber den Druck aufbaut, jetzt müsste man da irgendwie schnell irgendwas können, sondern ja, da kann man sich ja auch Zeit geben. Deswegen Was lernen Sie nicht? Im Prinzip mache ich ja sonst Dinge, die ich irgendwie schon lange mache auch. Also wie gesagt, dieses Üben und also so, dass ich jetzt wirklich konkret, wäre auch mal spannend, dass man sich natürlich in ein Feld reinbegibt, wo man wirklich vielleicht merkt, man hat überhaupt gar kein Talent und man macht es aber trotzdem und schaut einfach mal, wie man reagiert und wie man damit zurechtkommt, sich in so ein komplett fremdes Wasser auch zu werfen.
Was wäre für dich ein fremdes Wasser?
Ein fremdes Fußball oder so. Nein. Oder weil man, ich weiß nicht, man ist ja dann doch immer so in seiner, natürlich was auch schön ist, aber die Sachen, die man halt gerne macht und wo man irgendwie Zugang dazu hat und mit dem umgibt, also gibt man sich ja irgendwie, weiß nicht, finden. Ja, das letzte war, also ich meine, das letzte größere Ding ist, wie gesagt, diese CD und wo ich auch gemerkt habe, so wie ich mir das dachte, dass es klappt, so wie ich mir das vorgestellt habe, halt, klappt es halt nicht, weil ich dachte, ich fahre dahin in 4 Tagen, nehme das auf und dann ist es gegessen. Und so war es halt überhaupt gar nicht, sondern ich habe nach 2 Tagen gemerkt, mir tun die Hände weh, weil ich habe viel zu viel gespielt. Das ist eine ganz andere Art des Spielens, was sehr konzentriertes Spielen ist. Also das heißt, ich bin viel schneller müde, also quasi körperlich, als ich das eigentlich sonst bin.
Ja.
Und dann auch, weil es einfach so ein großes und wichtiges Projekt ist, das mich jetzt die letzten Jahre, 2, 3 Jahre begleitet, dieses große Programm Lernen, so die erste CD, was ja auch eine Art Visitenkarte ist, die man abgibt, wo ich merke, es hängt so viel Arbeit da dran und auch so viel, ja, wo natürlich wieder das Vertrauen kommt, es ist schon gut, was du machst. Also, wo man dann aber trotzdem sich ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, einfach so, ja, präsentiert mit was sehr persönlich ist, wo sehr viel Arbeit dran hängt und es kostet erstens Mut, oder merke ich an mir selber, dass es das eben kostet, sich damit auch in der Öffentlichkeit zu stellen. Dann, weil es eben die erste jetzt auch ist und das habe ich eben auch bei diesen Aufnahmen gemerkt, dass dieses ganze Paket hat man da irgendwie mit von, dann wird der das auch anhören und die wird das anhören, was denkt dann die darüber nachher, wenn sie das hören, dann will diese ganzen Erwartungen irgendwie erfüllen und sich davon auch zu befreien, dann in so einer Aufnahmesituation, dass man eben wieder auch in diesen Flow kommt und das einfach fließen lassen kann, dass das so alles egal ist, was man sich selber auch so an Bergen da aufbaut. Das habe ich gemerkt, das ist, ja, war nicht einfach. Deswegen so nach dem 2. Aufnahmetag, wo dann irgendwie, dann kam da noch so hier so Geräusche im Instrument, die davor nie aufgefallen sind, Leute, so Sachen, die so, und dann da zu lernen, okay, es ist aber auch irgendwie auch normal natürlich. Erstens, dass dieser Studioprozess lange dauert, weil ja, andere Popbands, da ist ja das dann quasi die Arbeit, die gemacht wird, die sind monatelang im Studio, um sowas zu produzieren. Genau, und dann da auch erstens wieder zu lernen, okay, ist einfach was, du hast bisher keine Erfahrung mit sowas, man muss es lernen, irgendwann merkt man auch, okay, man kommt da rein, man wird vertrauter, es ist was Neues gewesen, wo man dann doch erstmal anders reagiert, also da auch wieder zu gucken, ja, und dann wieder nett mehr zu sich zu sein und eben sich nicht dafür zu strafen, warum klappt das jetzt nicht und warum bist du irgendwie hier verspannt und da verspannt, weil eigentlich soll es doch leicht gehen.
Ja.
Das jetzt vielleicht als neue Sache, wo ich dann gemerkt habe, funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Und was da alles dann eben mit reinspielt.
Ja, also da steckt ja auch so viel Herzblut dran. Und ich habe gerade auch gedacht, dieser Flow lässt sich ja auch nicht einfach anknipsen. So, jetzt möchte ich gerne im Flow sein und jetzt geht's los. Also, was glaubst du, was hat dir geholfen, dich davon zu befreien, nicht so angespannt zu sein, nicht darüber nachzudenken, was könnte jetzt der oder diejenige denken? Was glaubst du, was hat dir da geholfen?
Also, der Tonmeister war ziemlich gut, muss ich sagen. Und irgendwie super entspannt, das bin ich da auch hin. Also, ich habe dieses Studio, das war in Nürnberg ein Studio. Ich habe die kennengelernt, weil ich vor ein paar Jahren mit einem Nürnberger Ensemble haben wir so für einen Stummfilm die Musik produziert, also von Arte.
Oh, wow.
Die haben den Stummfilm Carmen gefunden, also so einen Lubitsch-Film, und dann haben wir neu die Musik komponiert. Und dann haben die gesagt, die nehmen das neu auf. Dann hatten wir da eben da drin die Aufnahmesession und danach ein Live-Konzert in Berlin, wo quasi der Film gezeigt wurde. Wir haben live dazu gespielt. Und genau, und da so habe ich das Studio eben kennengelernt und fand da auch den Aufnahmeleiter und so den einfach schon sehr sympathisch und nett und dachte irgendwie, ich habe Lust, da auch meine CD zu machen. Und genau, das war einfach, der war einfach immer gut drauf und so, wird schon gut und irgendwie so, also das hat, und hat einfach sehr viel Erfahrung mehr im, also im Produzieren von Rock eigentlich und hat in Amerika da in Berkeley studiert, also so diese Jazz-Rock-Richtung, jetzt gar nicht unbedingt Klassik, aber erst ist diese, ja, so dieses, so seine Art da locker und ruhig zu sein, hat auf jeden Fall geholfen und auch sein sehr musikalischer Zugang, der irgendwie gemerkt hat, ah, jetzt gerade läuft es irgendwie nicht so, auch wenn er jetzt, da läuft es nicht so, da irgendwie stoppt irgendwas, lass uns doch ein anderes Stück machen. Oder also dass dieses Erkennen, dass man gerade nicht so das fließen lassen kann, von seiner Seite auch. Ja, und dann einfach, dass man sich so an die Situation gewöhnt, da eben mit in dem Studio zu sein.
Ja, ja. Also es braucht manchmal einen Mut zusprechenden und gelassenen Menschen, der einen da unterstützt in solchen Situationen.
Das ist auf jeden Fall hilfreich, ja.
Ja, ja. Wenn du jetzt morgen aufwachen würdest und du hättest über Nacht irgendeine Eigenschaft oder Fähigkeit, welche wäre das?
Die ich dazugekriegt habe, oder wie?
Ja, die hast du einfach so dazugekriegt, über Nacht. Ah. Die gute Fee war da, keine Ahnung, Wunder passiert.
Ich glaube dann, ich finde, das ist mehr so, vielleicht so ein natürliches, mechanisches Verständnis. Ich finde, so meinen Bruder bewundere ich immer dafür, weil der so, der war immer so der Bastler und Bauer von uns beiden und irgendwie das so, da kann ich anrufen und sagen so, ich möchte gern das und das montieren, wie funktioniert das? Und also, ich glaube, das wäre irgendwie schön, wenn man das, könnte so eine Eigenschaft sein, die man mir geben könnte.
Okay, und wofür würdest du die einsetzen?
Auch für so Renovierungsarbeiten im Haushalt oder dass man vielleicht so mit dem eigenen Auto auch mal ein bisschen mehr machen kann, als immer nur in die Werkstatt fahren und sagen, irgendwas funktioniert nicht. Wobei, ich meine, die sind ja so elektronisch verschaltet, da muss man ja, glaube ich, mehr Elektroniker sein, da bringt einem handwerkliches Grundverständnis, glaube ich, auch nichts bei den Autos heutzutage. Ja, aber sowas wäre ganz cool.
Ja, wenn du die freie Wahl hättest, wen hättest du gerne mal als Gast bei dir zum Essen?
Gibt so viele. Ach, es können, naja, ich meine, entweder natürlich fallen mir rattern so 500 Komponistennamen jetzt runter, wo man halt natürlich mit denen so beschäftigt ist und ja, das ist natürlich irgendwie. Besser weiß man das immer nur aus Musikgeschichte, so wie sind die wohl gewesen und aber das mal, also so jemanden wirklich zu erleben, also ein bisschen plakativ, aber so Mozart, Beethoven, sonst wie, also die Musikerpersönlichkeiten mal wirklich zu erleben, das wäre natürlich schon auf jeden Fall spannend. Mhm. Ansonsten Meryl Streep oder so wäre auch cool. Also.
Ah, ja.
Ich glaube, es wäre mehr so ein Erleben dieser Person, wo man eben weiß, die hat solche Werke geschaffen. Wie ist so jemand? Wie ist so jemand, wo man eben so diese Kunst, die der so gemacht hat und die so bewundert? Ja, wie ist dann so jemand quasi, wenn man den zum Abendessen da hat, ist es dann quasi so ganz normal oder ist der da auch exzentrisch oder ist der...
Ja. Sind die überhaupt gesellschaftstauglich?
Ja, genau. Also... glaube ich, da geht es dann mehr so dieses Interesse halt, wie ist so eine Person, abgesehen von der Kunst, die sie macht und durch die man die Person ja irgendwie auch kennenlernt, aber irgendwie auch nicht. Also es
Und warum Meryl Streep?
Meryl Streep? Ich glaube, super Schauspielerin. Also, ja, ist einfach genial, was sie so macht. Ja. Ist auch plakat. Ich meine, ist jetzt auch keine unbekannte Schauspielerin, dass man so, also ich meine, es ist jetzt auch einfach, das zu sagen vielleicht, aber also einfach tolle Filme und tolle...
Ja, wer ist der Mensch hinter dieser Kunstform? Geht es auch da drum?
Ja, genau, ist auch wieder das ein bisschen.
Ja, spannend. Noch eine ungewöhnliche Frage. Die darfst du auch wieder deuten, wie du das möchtest. Von welchem Produkt hättest du gerne einen lebenslangen Vorrat?
Das erste war jetzt Hafenseiten, aber das ist natürlich auch liegt sehr nah.
Aber das ist, wäre mir jetzt nicht eingefallen, obwohl es so nah liegt. Ja. Also.
Sonst Sonnencreme, weil ich gerne in der Sonne bin, aber schnell leider doch sehr nordeuropäisch bin oder mitteleuropäisch bin, um dann die schlechten Auswirkungen auch schnell zu merken.
Also Hafenseiten und Sonnencreme.
Ja.
Ja, klingt nach einem guten Ausgleich, finde ich auch. Hm. Sonnencreme auf der einen Seite und Hafenseiten auf der anderen. Klingt doch perfekt. Ich würde jetzt zu der Frage kommen, die mein Gast zuvor gestellt hat. Und da darfst du dir erstmal eine Situation vorstellen, in der du eine für dich schwierige Entscheidung getroffen hast. Und die Frage ist, was hast du an diesem Morgen gedacht, bevor du diese schwierige Entscheidung getroffen hast? Mit welchen Gedanken bist du aufgewacht?
Eine schwierige Entscheidung. Ich muss überlegen, ob ich was für schwierige Entscheidungen ich schon getroffen habe. Ich glaube, im Endeffekt ist es dann immer dann der Bauch, der bei mir auch viel entscheidet, dass ich irgendwie schon merke, wenn irgendwas ist, ja, dass ich da auch ein Gefühl habe dann, ob es richtig ist oder nicht. Und meistens das ziemlich gut weiß. Und dann ist natürlich die Frage, handelt man so oder nicht? Aber oft weiß ich das eigentlich dann doch aus dem Bauch raus, was richtig ist und was nicht.
Ja, wenn dein Bauch sprechen könnte, was würde der sagen?
An dem Morgen. Der wüsste, was richtig ist oder was eben in dem Moment für mich richtig ist. Was du sagen würde, entscheide dich für das, weil du mit dem, warum auch immer, das, was dann alles eine Rolle spielt, ist ja dann, dass man das rational gar nicht nachvollziehen kann. Vielleicht kann man Gründe auflisten, so dieses, ich mache eine To-Do-List, aber so Gründe für Pro, Contra.
Ja, aber das wäre dann wieder das Rationale wahrscheinlich, was du beschreibst.
Ja, genau. Ja. Und vielleicht würde man auch, wie gesagt, Gründe finden, aber die das dann bestätigen, was einem der Bauch sagt.
Der Bauch sagt vielleicht sowas wie, ich weiß es, aber ich kann dir nicht sagen, warum.
Ja, genau. Ja, ja, oder der sagt auch, mach das. Auch wenn ich dir nicht genau sagen kann, warum, mach das.
Ja, also. Der sagt ja auch, ne, mach das. Manchmal der Bauch, der ist so ein, der macht das einfach. Der geht halt einfach so voran.
Ja, der entscheidet sich ja schon oft für eine Sache.
Ja, also würdest du das Bauchgefühl mit der Intuition verbinden oder gleichsetzen?
Ja, insofern, das ist ja beides so urmenschliche Eigenschaften oder Gefühle sind, die man nicht erklären kann, wo man genauso wie Fluchtreflex vielleicht oder so Sachen, die eben so auf so einer Ebene stattfinden, die man eben nicht rational erklären kann, wie du auch gesagt hast.
Ja. Jetzt bist du an der Reihe, meinem nächsten Gast eine Frage stellen zu dürfen.
Ich glaube, ich würde gerne wissen, was ihn antreibt im Leben. Also warum stehst du gerne auf? Was macht für dich das Leben lebenswert?
Was macht für dich das Leben lebenswert?
Ach, es gibt einfach so viel Tolles, was man machen kann. In meinem Fall, wie gesagt, wie ich es am Anfang gesagt habe, ist es natürlich für jeden anders. Und wie gesagt, jeder ist anders. Ist es was anderes? Jeder sollte die Möglichkeit haben, eben ein Leben zu leben, dass er das, was das Leben für ihn lebenswert macht, ausleben kann und ausleben darf. Für mich so das Wichtige eigentlich, wie eine Gesellschaft funktioniert. Und für mich, also so viel, was mir Spaß macht, dieses kulturelle Angebot, diese vielen Menschen, die inspirierend sind, die inspiriert sind, die reisen, das die Welt kennenlernen. Also ich finde, der Tag hat viel zu wenig Stunden, um alles eigentlich unterzubringen, was Spaß macht, das Leben.
Ja, voll schön, dass sich da an der Stelle der Kreis wieder schließt zum Anfang.
Stimmt auch, ja.
Ja, bedeutet schön. Und wir sind nämlich tatsächlich auch am Ende. Es kommt nur noch eine Frage. Und ich möchte mich aber, bevor ich die letzte Frage stelle, vielmals bei dir bedanken für den Einblick, den du mir gegeben hast in dein Leben, in dein Denken, Fühlen und Tun. Es hat mir ganz viel Freude gemacht. Vielen Dank dafür.
Dankeschön und ja, danke dir für die, also für die interessanten Fragen. Deswegen habe ich das auch, war ich auch so gespannt auf das Gespräch eigentlich, um eben ja, Fragen gestellt zu kriegen, wo man nochmal ganz anders über sich auch nachdenkt natürlich und in dem Austausch auch. Vielen Dank an dich
auch ja, an der Stelle. Sehr gerne. Dann kommen wir zur letzten Frage. Und die Frage hast du heute schon mal gehört. Das ist die Frage, die ich dir zuerst gestellt habe. Wer bist du?
Ich denke, im Moment bin ich ein, bin ich sehr, ja, sehr glücklich und freue mich auf den Tag, freue mich das, was ich jetzt, was in dem Gespräch aufgekommen ist, einfach mitzunehmen in den Tag, auch in die nächsten Wochen. Und das wird auf jeden Fall sein, wo ich immer wieder drauf zurückblicken werde, was man hiervon mitgenommen hat. Das ist im Moment ein glücklicher Mensch, inspiriert, in den Tag zu gehen.